Radio Blau-Rot.
Der KFC Uerdingen Podcast, präsentiert von der Kick Group.
Herzlich willkommen bei Radio Blau-Rot und zu einer neuen Podcast-Folge Mein Verein, meine Geschichte, der Uerdinger Podcast. Heute mit einem ganz spannenden Gast bei mir, Sebastian Grauten. Erstmal schön, dass du bei uns bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Und zuallererst wollen wir natürlich wissen, mit wem haben wir es heute zu tun und machen deswegen erstmal ja so eine kleine Vorstellungsrunde. Stell dich doch bitte erstmal vor.
Ja, mein Name ist Sebastian Grauten, ich bin 43 Jahre alt, in keiner offiziellen Funktion beim Verein, bin im normalen Leben Bauingenieur und beschäftige mich hauptsächlich mit der Weiterbildung und Ausbildung von bereits bestehenden Bauingenieuren und Handwerkern.
Okay, das heißt für alle Zuhörer die schlechte Nachricht, hier sitzen quasi gerade zwei Lehrer am Tisch. Es könnte also ein bisschen anstrengend werden für euch. Mich interessiert natürlich, wie du KFC-Fan geworden bist. Der Podcast heißt ja Mein Verein, meine Geschichte. Wie hat sich das bei dir ergeben? Auch so der Klassiker vom Papa mitgenommen worden oder ist es eine ganz andere?
Ja, für mich ist die Frage, wann mein erstes Spiel war, zum Beispiel gar nicht zu beantworten. Mhm. Das ist auf der damals relativ frisch eingeweihten Nordtribüne gewesen, bei meinem Papa auf dem Schoß, wie es bei so vielen war. Von da aus ist es dann aber immer weitergegangen. Ich bin dann von der Nord irgendwann in den Käfig gegangen. Von da aus ging es dann irgendwann mal unter die Anzeigetafel und am Ende bin ich dann im Block L gelandet mittlerweile.
Im Block L, also so ein bisschen altersgemäß langsam runtergefahren,
genau,
die Sitzplätze erreicht.
Nah am Block H, gerne noch bei der Stimmung dabei, aber nicht mehr durchgehend.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe zwar noch ein paar Jährchen weniger auf der Uhr, aber in die Richtung ging es bei mir auch schon fast, bis ich dann mit dem Radio gelandet bin. Und was würdest du jetzt sagen, so was, was die Geschichte des Vereins angeht, was war dein prägendster Moment?
Also mein schönstes Spiel oder meine liebste Erinnerung ist tatsächlich mein erstes richtiges Auswärtsspiel. Das ist damals in Mannheim gewesen, und zwar ein Bundesliga-Aufstieg in Mannheim.
Oh,
eine Niederlage mit anschließendem Platzsturm, weil man trotz Niederlage aufgestiegen war. Und da bin ich das erste Mal, da meine Eltern mich mit dem Bus mitfahren lassen. Ich bin auch nicht mit meinem großen Bruder in den Bus reingekommen, sondern musste dann in irgendeinen anderen Bus mitfahren. Aber es war einfach großartig. Die Stimmung da und die Leute, das hat einen einfach gepackt.
Ja, aufsteigen in Mannheim, das kann ich jetzt nur aus kurzfristiger Erfahrung sagen, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. Das habe ich damals, habe ich es leider noch nicht mitbekommen. Mein erstes Auswärtsspiel war Wegberg Beek, Oberliga-Abstieg damals, das erste Mal aus der Regionalliga runter, das war mein erstes Auswärtsspiel.
Ja, da war ich auch, ja, kenne ich das Spiel. Ja.
Die haben auch noch einen Pulli von mir, hoffe ich, weil den habe ich damals da verloren. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn ja irgendwann mal wieder. Ja, prima. Jetzt fragen sich vielleicht der ein oder andere, der uns gerade zuhört, Sebastian Grauten, wer? Und ja, jetzt wollen wir erstmal die Frage klären, warum bist du überhaupt bei uns? Warum bist du so wichtig, dass du einer der Ersten bist, der hier beim Radio Blau-Rot und KFC-Podcast zu Besuch sein darf, kann, will? Du bist heute nicht hier, weil du alleine so ein toller Typ bist, sondern du bist heute hier, weil du Teil eines wundervollen Teams bist und da natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, aber das wollen wir herausheben, eben auch so ein bisschen stellvertretend da, nämlich für die Grotenburg-Supporters. Die müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht weiter vorstellen, die sind euch auf jeden Fall bekannt.
Ja, eigentlich könnten hier heute 450 Leute sitzen. Das sind die Leute, die sich bei uns gemeldet haben und unterstützen wollen beim Ausbau, Umbau der Grotenburg. Oder zumindest 7 Leute. Das ist nämlich das Planungsteam, die sich im Vorfeld die Gedanken gemacht haben, die ja jede Woche die Planung vorantreiben, die den Bauleiter stellen und die Arbeit so ein bisschen koordinieren. Ja, und als einer von den 7 sitze ich heute hier und ich darf heute, glaube ich, ein bisschen über uns erzählen, was wir so machen, was wir vorhatten, haben und noch machen werden.
Genau, freue ich mich auch total drauf. Man, vieles kriegt man natürlich als KFC-Interessierter oder Fan trotzdem mit, aber dass wir uns hier die Zeit nehmen können und hier sitzen und wirklich nochmal ganz intensiv drüber sprechen, das finde ich super klasse. Und du hast gerade gesagt, einer von 7, was das Orga-Team angeht, und ihr trefft euch da wirklich wöchentlich, ne?
Ja, wir treffen uns jeden Montagabend um 8 Uhr für so 2 Stunden etwa online, meistens online. Es hat die Corona-Zeit so gebracht, dass wir es online machen müssen. Es ist aber auch für viele von uns ganz gut, weil wir sind, ein großer Teil von uns sind junge Väter und dann ist es immer ganz gut, gut, wenn die Kinder mit sind, dass man aber mal schnell das online machen kann.
Ja, kann ich nachvollziehen. Scheidungen habe ich jetzt noch keine irgendwie provoziert dadurch, ne? Durch diese wöchentlichen Treffen, ist alles noch im Lot.
War, glaube ich, ein paar Mal kurz davor. Ne? Nein, aber ich glaube, es geht uns allen noch ganz gut. Ja.
Sehr schön zu hören. Jetzt hast du dich ein kleines bisschen vorgestellt. Jetzt interessiert uns natürlich, wer so im Orga-Team noch mit dabei ist. Man hört immer vom Orga-Team, man hat so ein, zwei Gesichter, die auch so ein bisschen präsenter sind. Möchtest du vielleicht trotzdem mal noch so ein bisschen erzählen, wer denn Teil des Orga-Teams ist und vielleicht auch, wie da so die Zuständigkeiten sind? Jeder hat ja mit Sicherheit so sein besonderes Talent und seine besondere Aufgabe bei euch.
Genau, also wir haben, ich würde ganz gerne mal anfangen mit den beiden Gründern. Das ist der Martin Kühr und der Mario Savic. Die hatten irgendwann mal die verrückte Idee. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht dabei. Ich muss auch sagen, ich fand die Idee am Anfang gar nicht so toll. Kommen wir gleich nochmal zu. Ja, die beiden haben das gegründet, sind beides Bauleiter im eigentlichen Leben und ja, arbeiten sehr viel im Hintergrund und machen natürlich die Bauleitung. Dazu ist dann der Rolf Kiewit gestoßen und der Sebastian Tissen, die beide auch für die Bauleitung zuständig sind. Dann gibt's den Armin Korf, der ist sicherlich einigen im Begriff, der designt die Fanartikel für den Verein und ist halt da großartig in seiner Arbeit, unterstützt uns ganz toll, was so die Instagram-Posts angeht, die ganzen Grafiken angeht und das ist richtig gut. Und dann gibt's den Patrick Pöllmanns, der sitzt in Island. Möchte uns aber auch gerne unterstützen und hat uns die Webseite gebastelt und unterstützt uns da halt ziemlich gut aus der Ferne. Also vielen Dank dafür nochmal an alle. Ja, und ich selber, ich bin relativ spät erst dazugestoßen, da stand die Zahl von 450 schon, da bin ich eigentlich erst dabei gekommen und ich habe die ganzen Schulungen im Vorfeld gemacht und bin dann auch in die Bauleitung reingerutscht, mache so ein bisschen Pressearbeit, die machen wir aber alle und ja, wir probieren alle das zu machen, was wir können. Wir müssen uns oft gegenseitig unterstützen, weil es doch viel ist. Aber wir sind da echt ein super Team und alle arbeiten echt, ja, klasse mit.
Ja, und man sieht ja auch an den Erfolgen, die ihr so nach und nach vorzuweisen habt, dass das wirklich gut klappt und Hand in Hand. Und es ist natürlich auch schön, wenn man dann diese verschiedenen Talente, die sich dann eben auch da mit einbringen, dass man die eben auch so nutzt, ne? Also ich muss sagen, eure Fanartikel, die ihr da, oder Merchandising-Artikel, die ihr da mit an den Start gebracht habt und bringt, jetzt habe ich gar nicht die Tasse hier hingestellt, die hätte ich dann auch noch schön platzieren können, sind ja wirklich auch super gelungen und aber da kommen wir auch später nochmal ein kleines bisschen zu den, sagen wir mal, kreativen Bereichen, die eure Arbeit dann eben auch ausmachen, zusätzlich zum Umbau der Grotenburg. Ja, jetzt würde ich gerne so ein bisschen genauer auf die Arbeit des Supporters eingehen und mal so ein bisschen durchwühlen, auch zeitliche Abläufe und all solche Dinge mal so ein bisschen besprechen. Genau, du hast gerade gesagt, da waren ja Martin und
Marius.
Marius, ja. Genau, die grundsätzlich erstmal diese Idee hatten. Wie lange hat das gedauert, bis sie sich getraut haben, anderen Menschen von ihrer Idee zu erzählen?
Das Ganze ist in einem Forum entstanden, auf Facebook, in ich weiß gar nicht mehr genau, auf welcher Seite es war, aber die haben sich darüber unterhalten und haben sich lustigerweise die beiden Verrückten getroffen, die dann die Idee auch weiter nach vorne gepusht haben. Es war ja eigentlich eine Idee, jeder kennt Union Berlin, da war das ein vereinseigenes Stadion, der Verein hat das nach vorne getrieben und die Leute haben mitgeholfen. Jetzt ist es ein Stadion, das der Stadt gehört, es war kein offizieller vom Verein dabei, es waren einfach zwei Fans, die gesagt haben, wir wollen was tun. Und das war schon vor etwa 17 Monaten, 18 Monaten, dass die damit angefangen haben. Und es hat dann etwa 4 Monate, glaube ich, gedauert, bis der offizielle Brief dann an die Stadt ging, wo wir unsere Arbeit angeboten haben und der dann erstmal eine ganze Zeit lang nicht beantwortet wurde. Das ist dann auch so ungefähr der Zeitpunkt, wo ich ins Spiel kam. Ich bin mit einem Menschen von der Stadt ganz gut befreundet. Wir saßen abends beim Bierchen. Ich habe da mal gefragt, warum das denn nicht funktioniert, warum die Fans da nicht gehört werden. Und da ging es so ein bisschen darum, dass das ja Ungeschulte wären, ungelernte Leute. Und dann in der Bierlaune habe ich gesagt, ja, wenn das Problem die Schulung ist, das ist ja mein Job, dann schule ich die Leute eben. Und habe am nächsten Tag dann Kontakt mit dem Martin Kühr aufgenommen und mit der Bauleiterin, der Sabine Schmidt von der Stadt. Die fanden die Idee ganz toll. Und ja, dann haben wir einfach losgelegt. Ne? Dann ging es ja schnell in die Planung, in die Schulung. Und ja, Martin und Marius haben zu dem Zeitpunkt das Ganze, ich sag mal, das Fachliche geregelt, was da an Arbeiten anstehen, was wir für Werkzeuge brauchen, was für Leute da sind. Wir haben die Helfer sortiert, so ein bisschen nach Können. Wir haben ja von den 450 Leuten etwa 220 Handwerker, Fachhandwerker dabei und 230, wir nennen sie Bauhelfer, die unheimlich gut angepackt haben alle. Aber man probiert ja an bestimmten Tagen auch bestimmte Leute auf der Baustelle zu haben, einfach um das Know-how dann da zu haben. Und da waren Martin und Marius am Anfang sehr stark mit eingebunden.
Kanntet ihr euch vorab eigentlich schon oder habt ihr euch dann im Rahmen dessen erst so kennengelernt?
Das kannte sich vom Orga-Team kannte sich keiner wirklich. Also vom Sehen, ich meine, Uerdingen ist jetzt nicht die aller riesengrößte Szene. Man hat sich oft schon auswärts gesehen oder bei Heimspielen. In den letzten 4 Jahren nur noch auswärts. Und wir haben uns eigentlich alle erst dadurch richtig kennengelernt, ja.
Okay, ist ja auch spannend. Wie ist es dann? Die beiden haben ja diese Idee dann entwickelt und haben dann nach und nach irgendwie, weil sie Rolf oder sowas da mitbekommen, oder oh, läuft gerade was, ach, ich kenne mich da ja auch aus, ich bin da ja auch tätig in dem Bereich, frage ich mal nach, ob ich da irgendwie unterstützen kann.
Ja, wir haben ja, oder die beiden haben damals einen Fragebogen rausgebracht, wo man sich eintragen konnte, ob man mithelfen will, was man kann, was man gelernt hat, und darüber haben sich dann die anderen so nach und nach eingefunden, die dann gesagt haben, ja, ich kann euch unterstützen als Bauleiter oder ich kann euch unterstützen mit Marketing, mit Design, und so ist das so langsam nach und nach entstanden. Und es hat sich aber auch immer weiterentwickelt. Es ist nicht so, dass wir vor dem ersten Arbeitstag eine feste Gliederung hatten, die bis Ende durchgezogen haben, sondern ja, es ist immer weiter gewachsen. Es ist ja auch so, dass wir alle Jobs nebenbei haben, die teilweise auch sehr fordernd sind, und dass dann zu der einen Zeit mal der eine viel mehr gemacht hat als der andere, und das hat sich aber eigentlich immer über die Zeit dann ausgeglichen.
Ja, bevor ihr damit angefangen habt, sag mal, wie waren eure Erwartungen an das ganze Projekt? Habt ihr gedacht, dass ihr letztlich wirklich so einen großen Umfang würdet arbeiten können, wie ihr es bis jetzt gemacht habt? Oder habt ihr vielleicht gedacht, wir dürfen noch mehr? Wie waren da also eure Einschätzungen?
Also erstmal von Anfang an muss ich sagen, Martin und Marius haben sich da sehr große Hoffnungen gemacht. Mhm. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich sehr spät dazu gestoßen bin, weil ich dem Projekt überhaupt gar keine Chance gegeben habe eigentlich. Jetzt sitze ich hier. Ja. Es war immer so ein Auf und Ab. Es hieß immer, ihr könnt das machen, wir dürfen das machen, dann durften wir wieder was nicht. Dann waren ja viele Sachen, die konnten erst gemacht werden, wenn die Ausschreibungen laufen. Andere Sachen konnten vorher gemacht werden. Und es ist vieles auf Zuruf passiert, vieles kurzfristig. Und viele Dinge, die schon lange geplant waren, haben wir bis heute nicht gemacht. Das heißt, wir haben immer gesagt, was ansteht, das machen wir. Uns ist das ganz egal, wir kriegen das hin, wir haben fähige Leute und wir können alles machen. Wir haben am Anfang aber nicht mit diesen 280.000 Euro gerechnet, die wir jetzt bis jetzt eingespart haben, ohne das gelbe Haus, ohne die Hilfe beim ersten Spiel und auch ohne die Umkleiden. Die sind bei diesen 280.000 Euro nicht mit drin.
Ja.
Da sind wir schon ganz schön stolz drauf, auf die Summe.
Also, ist ja auch eine immense Summe, die letztlich ja dem Krefelder Steuerzahler damit irgendwie, die dir dadurch spart, was ihr da geleistet habt, bislang. Und es ist ja wohl noch nicht Ende in Sicht, wie es scheint. Warum wurden denn manche Dinge nicht weiterverfolgt? Du hast gerade gesagt, es gab so das ein oder andere, was geplant war, was dann bis heute noch nicht umgesetzt ist.
Ja, es waren ja zum Beispiel, haben wir oft davon gesprochen, dass wir die Sitzschalen machen wollen. Wie wir sehen, es gibt noch keine Sitzschalen, konnte man noch nicht montieren.
Okay,
ja. War zum Beispiel so eine Sache, dann haben wir uns mal angeboten für die Fahrradständer, die ja unheimlich teuer sein sollten, laut Ausschreibung. Mhm. Haben gesagt, das können wir deutlich günstiger. Wir haben einige Tiefbauer dabei, ich glaube 45 Tiefbauer. Das wäre kein Problem, dass wir die bauen würden. Die sind aber dann auch in diesem Ausschreibungsverfahren drin gewesen, dass solange die Fördergelder nicht da waren oder nicht positiv oder negativ beschieden waren, halt nicht ausgeführt werden konnte. Es hieß ja immer, dass die Fördergelder oder dass der Bescheid schon letztes Jahr im Sommer kommen sollte, und es hat sich halt immer weiter verzögert und dadurch hat sich dann halt vieles verschoben. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wir machen halt die Arbeiten, die anfallen, und das auch gerne kurzfristig.
Und die ihr schon machen durftet. Wenn jetzt neue Dinge erlaubt sind, weil der Fördergeldantrag ja soweit jetzt abgelehnt ist und das Ganze durch ist, dann steht ihr da auch weiter zur Verfügung, eben diese Dinge, die schon geplant waren, auch dann umzusetzen, oder?
Ja, wir haben im Moment zwei Dinge, die wir im Kopf haben. Das eine ist das Gelbe Haus, also die neue Geschäftsstelle für den KFC Uerdingen. die wollen wir jetzt machen. Da warten wir aber darauf, dass die Stadt die Elektroleitungen verlegt. Sobald die verlegt sind, werden wir die Wände machen, die Böden machen und das Ganze ein bisschen wohnlich machen, dass man da einziehen kann. Mhm. Auf Dauer eventuell auch von außen, aber es geht jetzt erstmal darum, innen so weit zu machen, dass man einziehen kann.
Ja.
Und dann haben wir im Moment noch einige Arbeiten in den Katakomben offen, die Stadt uns angefragt hat. Da haben wir aber ganz klar gesagt, wir werden erst weiterarbeiten am Stadion, sobald die Ausschreibungen raus sind. Mhm. Das heißt, sobald wir sicher sind, dass auch wirklich weitergearbeitet wird.
Okay, ja. Das Gelbe Haus, wenn ich jetzt mal so gedanklich davor stehe und es mir vorstelle, wie es gerade aussieht, wie kann ich es mir denn vorstellen? Wie sieht es aus, wenn es dann fertig ist? Was habt ihr für Ideen, für Pläne?
Also es ist tatsächlich relativ klein, das Gelbe Haus. Und wir reden auch nur vom Erdgeschoss, weil das Obergeschoss keine ordentlichen Fluchtwege hat. Also es wird im Erdgeschoss wird es ein großes Gemeinschaftsbüro geben, es wird ein schönes Einzelbüro geben. Es gibt eine Küche, es gibt ein kleines Badezimmer und einen Empfangsbereich, der da steht im Moment noch, die Wand ist glaube ich schon rausgeschlagen, den haben wir gerade ein bisschen größer gemacht, da wird dann ein Verkauf stattfinden und sowas, ne? Also das, wo der Kundenverkehr quasi stattfindet. Wir werden da wirklich im ersten Schritt erstmal nur die Böden neu machen und die Wände streichen oder tapezieren und streichen und gucken, dass der Verein schnellstmöglich reinkommt, damit woanders kein Geld mehr bezahlt werden muss.
Ja, und dann ist auf Dauer auch dann, du sagst Verkäufe, Ticketverkäufe natürlich, Fanartikel dann eben auch über die Geschäftsstelle wahrscheinlich.
Ja, das ist so das, was wir im Verein bis jetzt besprochen haben, dass die sich das vorstellen können, dass da vorne eine Theke reinkommt und wie gesagt, da waren noch so 2, 3 kleine Wände drin, die haben wir schon mal rausgenommen, damit man mal sieht, was man da überhaupt für einen Platz hat und wie man da planen kann.
Ja, klingt spannend. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Auf meinen ersten Besuch, vor allem in meinem neuen Einzelbüro dann, was da für Radio Blau-Rot gerade eingerichtet wird. Wie geht man mit Rückschlägen um in so einer Situation? Weil es ist ja letztlich so, dass ihr zur Stadt gekommen seid und denen Angebote gemacht habt, letztlich ja Eigeninitiative gezeigt habt und letztlich versucht, damit eine Entlastung zu schaffen für städtische Mitarbeiter, für finanziell für die Steuerzahler. Wie geht man denn dann damit um, wenn dann aus städtischer Sicht in irgendeiner Form Rückschläge kommen? Sagt man, naja, wenn sie nicht wollen, dann halt nicht? Oder ist man dann schon irgendwie genervt, wenn man ja eigentlich möchte?
Ja, das Schöne ist, dass der Martin und der Marius immer dran geblieben sind. Dass die immer weiter probiert haben, immer weiter gekämpft haben, dass wir da arbeiten dürfen. Und natürlich gab es immer mal ein paar Rückschläge. Wir hatten auch manchmal so einen Abend, wo wir so ein bisschen down waren, wo es dann nicht ganz so schön war. Aber es gab auch meistens ganz schnell wieder einen Moment, der uns dann wieder aufgebaut hat. Ist zum Beispiel so eine ganz schöne Geschichte. Der erste Tag auf der Baustelle war, glaube ich, der 16. Juni letzten Jahres. Da sollte der Bürgermeister kommen und wir sollten schon so ein bisschen anfangen, die ersten Wellenbrecher wegflexen und wegtragen und die Zäune wegflexen. Und wenn der Bürgermeister dann kommt und er sollte mit viel Presse kommen, die dann auch kam, da sollte halt schon was zu sehen sein. Mhm. Und wie das immer so ist, erster Tag auf der Baustelle, klappt gar nichts. Es waren keine Werkzeuge da, Strom war nicht da, es hat irgendwie alles nicht funktioniert, die ersten 2 Stunden. Dann sind wir losgelaufen und haben probiert, bei Bolzen dann doch noch die Sachen zu bekommen. Es sind einige nach Hause gefahren, haben ihr privates Werkzeug geholt. Und irgendwann kam ein älterer Herr auf die Baustelle mit dem Fahrrad gefahren und sagte, ich möchte jetzt hier sofort einen Verantwortlichen sprechen. Und dann, jetzt geht das jetzt schon, sie haben noch gar nicht richtig angefangen. Ja, bin ich da hingegangen, hab gesagt, ich bin hier verantwortlich, was kann ich denn für Sie tun? Ja, dann holt er sein Portemonnaie raus, drückt mir 50 Euro in die Hand und sagt, super, was ihr hier macht. Und so Momente hatten wir ständig. Es waren immer irgendwo Momente, die einen sofort wieder aufgebaut haben, die einen haben einfach weiterarbeiten lassen. Und das war immer schön, es hat immer Spaß gemacht. Selbst wenn es irgendwie mal einen kleinen Nackenschlag gab, es ging ganz schnell wieder aufwärts.
Das ist ja eine tolle Wertschätzung dann auch für die Arbeit, die man leistet. Wo ich gerade auch zum nächsten Punkt dann kommen würde, so im Bereich Wertschätzung und Resonanz, es ist ja dann doch das ein oder andere durch die Presse gegangen und es hat doch für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt, würde ich sagen, was ihr da angefangen und weiter durchgezogen habt. Erzähl mal so ein bisschen den Umfang der Pressearbeit, den du dann letztlich jetzt auch so hast, und war das vorher so abzusehen?
Also am Anfang oder zum ersten Tag hin hatte ich irgendwann gesagt, haben wir eigentlich einen Pressespiegel? Haben wir irgendwas, was wir der Presse an die Hand geben können? Text, wer wir sind? Und das existierte alles 3, 4 Tage vom ersten Arbeitstag noch nicht. Und da habe ich mich dann irgendwann mal hingesetzt, habe angefangen, einen Text zu schreiben, den man der Presse mitgeben kann. Und dann habe ich angefangen, Pressespiegel zu machen. Und das war total nervig, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwie zwischendurch dann einem Kumpel von mir, dem Patrick aus Island, zum Geburtstag gratuliert, um mich abzulenken. Und dann schrieb er irgendwie, er hätte gehört, dass ich jetzt mit dabei wäre, dass ich da mitarbeiten würde. Was wir denn da so machen? Und er hat mir erzählt, dass ich gerade an diesem Pressespiegel dran bin und keinen Spaß macht. Das Pressespiegel, den mache ich dir eben. Er hat mir so ein bisschen erzählt, was ich mir noch so vorstelle. Und sagte, ja, mache ich dir doch eben eine Webseite. Und dann hat er uns innerhalb von 3 Tagen die Webseite an den Start gebracht, die richtig schön geworden ist. Ja, dann, ich meine, im Nachhinein ist noch ein bisschen mehr weiter dran gearbeitet worden, aber dann hat er richtig gut gemacht. Und hat mir dann unheimlich viele abgenommen. Ja, und dann ging es los, Presse. Wir haben dann gedacht, dann kommen dann da 20 Pressevertreter und erzählt mal ein bisschen was und dann schreiben die das schon. Wir haben auch schnell festgestellt, dass die nicht unbedingt das schreiben, was man möchte, sondern die schreiben das, was die möchten. Und es kommen auch nicht 20 Pressevertreter in der Regel, sondern es kommen 5, 6 und wie kommt man an die anderen ran? Und ich habe dann mir über die Monate habe ich mir einen Presseverteiler gebastelt, wo ich dann immer wieder Pressetexte geschrieben habe und verteilt habe. Es gibt einmal einen regionalen, da sind irgendwie 150 Adressen drin und es gibt einen überregionalen, da sind fast 450 Adressen drin. Das heißt, wenn ich einen Artikel geschrieben habe, dann ging der wirklich meistens breit gestreut raus. Es ist dann aber auch schön, ich habe letztens einen Kumpel aus Kiel angerufen, der dann in seinen Kieler Nachrichten einen Artikel über uns gelesen hat. Und das okay. fand ich schon ganz cool. Oder zum Beispiel in der größten finnischen Sportzeitung, da haben wir einen 3-seitigen Artikel darüber bekommen mit, ich glaube, 10 Fotos drin. Und da sind Patrick hier, der Kumpel aus Island, ist da auch mehrfach darauf angesprochen worden. Also es ist schon ganz witzig, was wir da für eine Resonanz hatten. Aber es ist auch unheimlich viel Arbeit dahinter gewesen. Also die Presse schreibt nichts freiwillig und am besten ist, man gibt schon einen Text vor, den die nur noch ein bisschen bearbeiten müssen.
Ja, wie wir das bei unseren Interviews ja auch immer machen. Ne? Also wir haben eigentlich schon alles gescriptet und ich habe dir schon gesagt, was du zu erzählen hast. Du hast mir schon gesagt, welche Fragen ich stellen muss. Das ist beim Kommentieren auch so. Wir wissen vorher schon, wie das Spiel läuft. Ich erzähle nur noch das, was...
Ja, beim Kommentieren merkt man das bei euch immer, dass ihr das alles geplant habt. Ja.
Ja, aber das ist ja echt Wahnsinn, was da an Presseresonanz letztlich draus geworden ist. Ich meine, 3 Seiten in Finnland. Scheint also wirklich eine große Aufmerksamkeit dann letztlich doch auch irgendwie erzeugt zu haben. Klar steckt da viel Arbeit hinter, aber trotzdem kann natürlich auch der finnische Pressevertreter sagen, ja, macht euch mal die Arbeit, interessiert mich nicht, was hier in Deutschland los ist. Das klingt ja fast so, als wäre die Resonanz sehr überregional, nicht unbedingt kleiner als jetzt hier ganz eng in Krefeld. Trotzdem habe ich auch immer mal wieder so gehört, dass ihr habt verlauten lassen, dass die Gespräche mit der Stadt sehr gut laufen und dass das Vertrauensverhältnis und die Arbeit zusammen da doch sehr eng sein soll. Kannst du das nach wie vor bestätigen?
Ich kann das bestätigen, ja. Also natürlich, wenn man zusammenarbeitet auf einer Baustelle, dann hat man immer mal zwischendurch mal keine Lust aufeinander. Aber so im Großen und Ganzen war das tatsächlich immer sehr vertrauensvoll. Wir haben oft Informationen bekommen, die andere noch nicht hatten. Wir haben die dann aber auch für uns behalten, haben damit dann gearbeitet, haben geguckt, dass wir damit vorankommen. Die Stadt, die Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten, das sind ja in der Regel nicht die, die daran Schuld haben, dass irgendwas nicht vorangeht. Ne? Die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sind die, die es auch vorantreiben wollen. Ja. Und deswegen sind wir da eigentlich meistens sehr gut mitgefahren. Natürlich, was ich gerade sagte, es ist immer mal irgendwie ein kleiner Punkt, wo man mit Geschäftspartnern nicht so gut klarkommt. Aber im Großen und Ganzen müssen wir wirklich sagen, dass die Zusammenarbeit sehr gut war. Ja. Wobei es geht um die Verwaltung, ne, ja, mit der wir zusammengearbeitet haben. Ja. Bei der Politik würde ich mir ab und zu mal doch ein bisschen mehr Unterstützung wünschen. Ja. Da haben wir einen ganz großen Kämpfer bei der Stadt, unseren Bürgermeister, der da wirklich für uns kämpft, aber der hat es, glaube ich, sehr schwer.
Obwohl er ja wirklich auch sehr, sehr viel Kritik einstecken muss, weil, sag mal, seine Rolle dann von dem einen oder anderen vielleicht doch auch nicht so erkannt wird, wie sie vielleicht ist, oder? Habe ich so den Eindruck.
Ja, ich glaube auch. Es wird so ein bisschen verkannt, seine Arbeit. Also die Stadt hat jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre, 30 Jahre am Stadionitz gemacht. Und jetzt haben wir mal einen, der möchte was machen, dem werden unheimlich viele Steine in den Weg geworfen, der hat keine Mehrheit im Rat. Also der hat es wirklich nicht einfach, unser Bürgermeister. Aber es geht trotzdem, wenn auch langsam, es geht voran. Und das hatten wir viele, viele Jahre nicht. Deswegen bin ich da sehr optimistisch, also sehr glücklich, dass wir so einen Mann haben in der Stadt.
Mhm. Ja, wo wir gerade beim Thema Stadt sind, würde ich gerne mal so einen kleinen Schwenk zum ersten Spiel in der Grotenburg machen. Für alle, glaube ich, einen Tag, auf den wir hingefiebert haben. der für alle auch wahnsinnig toll war und emotional. Würde ich gerne auch noch ein bisschen unterschiedlich beleuchten, das Ganze. Aber wo wir gerade beim Thema Stadt waren, habe ich doch von vielen gehört, die jetzt lange nicht mehr im Stadion gewesen sind, eben auch nicht bei den Supporters tätig, die zeitweise sogar ein wenig entsetzt waren, weil sie nicht erkennen konnten, welche Nicht-Supporters arbeiten, bis auf den Rasen und die Glasscheiben an der Seite so erledigt wurden. Jetzt bist du ja vom Fach und die Stadt hat ja immer wieder betont, und das betont sie gerne in den sozialen Medien, auch wenn man mal kritisch nachfragt, da wird das sehr, sehr intensiv betont, dass doch auch sehr viele Arbeiten da schon seitens der Stadt gemacht wurden, die halt gemacht werden durften. Nur konnte man nicht allzu viel davon sehen, hörte man häufiger.
Ja, das Problem ist, dass bis jetzt unheimlich viel Rückbau gemacht wurde, der von uns zum großen Teil gemacht wurde, und die Stadt hat viel so Infrastrukturmaßnahmen gemacht. Das heißt, die haben Gasleitungen verlegt, die haben die Wasserleitungen bearbeitet, die haben halt vieles gemacht, was man nicht sieht. Der Rasen, das ist ein Mega-Rasen, ich weiß nicht, du warst glaube ich auch drauf, ne?
Ja.
Also so ein Rasen habe ich weiß nicht, überhaupt im Stadion schon mal so einen Rasen gesehen habe, es ist wirklich ein Traum. Aber klar, wenn man als Laie da reinkommt, dann sieht es tatsächlich so aus, was ist denn hier passiert, außer kaputt gemacht worden. Das stimmt schon so, aber ich denke, die meisten Arbeiten durften einfach noch gar nicht gemacht werden, weil die alle in dem Paket drin sind, nachher im Aufbau, wo man noch nicht anfangen konnte wegen den Fördergeldern. Aber wie gesagt, es sind einige Arbeiten so im Hintergrund passiert. Es ist nicht so, dass die Stadt gar nichts gemacht hat.
Ja, finde ich auch mal wichtig zu betonen, sag mal aus professioneller Sicht, für die eben da, was den Eindruck angeht, gedacht haben, oh, da ist ja aber gar nichts passiert und die Toiletten riechen immer noch wie in den 80ern.
Also aus Fansicht muss ich das auch sagen. Ich bin auch enttäuscht, dass es noch nicht viel weiter ist. Aus Sicht eines Bauingenieurs muss ich sagen, wir sind auf einem ganz guten Weg. Also es ist immer so, dass die Planung viele Jahre dauert und dann die Umsetzung dann meistens doch irgendwann relativ schnell geht. Leider zieht sich die Planung durch diese Fördergelder, hat sich das unheimlich gezogen. Aber nichtsdestotrotz ist die Planung ja noch vorhanden und ich denke, es wird jetzt langsam losgehen. Ja.
Jetzt möchte ich nochmal so zu dir kommen. Wir versetzen uns nochmal so ein bisschen zurück ich würde sagen, vielleicht in den Freitagabend vor dem Homberg-Spiel. Ich glaube, da fängt so eine Vorfreude, so ein Gefühlschaos immer schon langsam an, nicht am Morgen selber. Erzähl mal so ein bisschen, wie war es ab Freitagabend für dich so bis zum Anpfiff?
Also am Freitag hatte meine Frau Geburtstag. Das heißt, ich hatte an dem Tag auch allen anderen gesagt, ich habe überhaupt keine Zeit und werde überhaupt nichts machen. Sodass der Freitagabend bei mir eigentlich war ein toller Abend, hatte aber überhaupt nichts mit dem KFC zu tun, überhaupt gar nichts. Los ging es bei mir am Samstagmorgen um 4:30. Da bin ich nämlich wach geworden, konnte nicht mehr schlafen, weil ich total aufgeregt war. Ich war sogar eher wach als mein 5-jähriger Sohn, der mich sonst immer weckt.
Hast du ihn auch mal weckt dann, so als Rache?
Ich habe es kurz überlegt, aber ich glaube, das hätte mir ein Leben lang übel genommen. Wecke niemals einen schlafenden Riesen. Das ist sollte man als Vater beherzigen. 4:30 saß ich da, war nervös und wusste nichts mit mir anzufangen. Und dann macht man noch so ein paar Familiendinge den Vormittag über. Und dann bin ich mit dem Fahrrad losgefahren, endlich mal wieder mit dem Fahrrad los. Und das ist ja total schön, dass man ein Heimspiel hat, ein richtiges Heimspiel. Bin erstmal zum Großmarkt gefahren, habe da ein kleines Bierchen getrunken. Bin dann weiter nicht mit den Fans zum Stadion gezogen, sondern mit dem Fahrrad dann dahin gefahren. Vor Stadion, da waren die alten blauen Freunde, die hatten da sich aufgebaut. Hab mit denen ein bisschen gequatscht, da ist ja der Rolf Kiewit dabei. Ja. Hat mir auch viel Spaß. Und dann bin ich als einer der Ersten ins Stadion gegangen. Und habe dann ja dann nochmal einen Verkaufsstand dort aufgebaut, beziehungsweise hat der Martin und der, wer war's denn, Sebastian Tissen haben den aufgebaut und ich habe dann da verkauft, was einfach grandios war, weil jeder mich als Grotenburg-Supporter erkannt hat, einfach weil ich an dem Stand stand und sich jeder bedankt hat und es nur positives Feedback gab. Und war einfach ein emotionaler Tag hoch 10. Und als wir dann, man habt ja gesehen, wir durften irgendwann auf den Platz. Es war auch relativ kurzfristig. Es hieß erst, wir sollen nur zu dritt, dann durften wir zu sechst, also das Orga-Team auf den Platz. Und dann relativ kurzfristig durften dann doch mehr. Und ich glaube, wir waren dann ungefähr 25 Leute und haben dann da auf dem Platz getanzt. Und auf dem Weg runter haben wir, glaube ich, alle Pipi in die Augen gehabt.
Ich oben auch, um ehrlich zu sein. Ja, ich war ziemlich gefasst insgesamt und ich war auch echt nicht nervös vorm Spiel. Ich weiß nicht, woran es lag, aber der Moment, da war sie auch da oben und dachte, ich brauche gleich irgendwie Taschentücher.
Ja, Spiel habe ich gar nicht so viel von gesehen, muss ich sagen. Ich war draußen, habe mit vielen Leuten gesprochen. Ist ja, mein Job war immer so ein bisschen zu gucken, dass wir genug Leute auf der Baustelle haben, immer das so ein bisschen zu koordinieren, die Listen fertig zu machen. Und ich habe so Tage eigentlich mal dafür genutzt, mit allen Leuten nochmal zu quatschen. Und Spiel war ja dann, tatsächlich habe ich nicht viel verpasst, glaube ich. Ne?
Hat stattgefunden, ja, genau. Das würde ich, glaube ich, so in aller Kürze zusammenfassen wollen. Ja, aber es ist doch schön, dass es sich für dich auf jeden Fall eben auch gelohnt hat, dass es sich gut angefühlt hat, dass es nicht irgendwie nur komplett in Stress ausgeartet ist, sondern du den Tag dann auch wirklich genießen konntest, weil ich meine, das habt ihr euch alle natürlich auch total verdient, dass ihr dann nicht noch irgendwie gerödelt habt wie sonst was, sondern auch ein bisschen den Tag dann genießen konntet.
Ja, bis auf für den Rolf, der tat mir so ein bisschen leid, der war nicht mit auf dem Platz, der hat das irgendwie verpasst. Den müssen wir beim nächsten Spiel gegen Schalke nochmal irgendwie würdigen. Und den Patrick, der kommt aus Island zum Spiel gegen Schalke, da müssen wir auch nochmal gucken, dass wir die beiden Jungs nochmal so ein bisschen würdigen.
Ja. Ja, vielleicht kriegen wir das im Rahmen einer anderen Würdigung hin, die auch beim Schalke-Spiel stattfinden wird. Wir werden ja den Kalle erstmalig jetzt zum 5. Jubiläum nicht mehr nach der Saison vergeben, sondern morgen Abend endet ja die Möglichkeit abzustimmen und wir werden den dann am Samstag eben auch beim Schalke-Spiel an den Gewinner, den wir jetzt natürlich noch nicht verkünden können, die Abstimmung ist ja noch nicht vorbei, an den werden wir dann ja den Kalle bereichen, vielleicht lässt sich im Rahmen dessen ja dann irgendwie noch was machen.
Ich glaube, die beiden würden sich freuen, ja.
So, jetzt gibt es noch so kleinere Dinge, die mich interessieren, nämlich einmal was ganz Großes, Zukunftspläne. Was habt ihr noch vor? Was kann man von euch noch erwarten oder was hofft ihr, was man von euch noch wird erwarten dürfen?
Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass wir jetzt gerade das oder das als nächstes das Gelbe Haus ansteht. Da haben wir uns für angeboten, das werden wir machen. Sobald die Ausschreibungen draußen sind, wird es nochmal 1-2 Wochenenden geben, wo wir in der Grotenburg nochmal richtig mit dem Stemmhammer und mit der Flex arbeiten werden, nochmal richtig was raushauen werden. Und dann stehen unsere Angebote an die Stadt. Wir würden die Sitze montieren. Wir haben aber auch schon mal über einen möglichen Trainingsplatz, wo wir uns einsetzen würden, gesprochen. Und wir stehen allem offen gegenüber. Es gibt so richtig konkrete Dinge, gibt es, wie gesagt, im Moment noch nicht. Aber wir werden nicht aufhören. Also wir werden jetzt vielleicht mal so ein kleines Päuschen einlegen. Aber ich denke mal so in 3-4 Wochen geht's wieder richtig los und dann schauen wir mal, was so alles kommt.
Ein bisschen Pause braucht ihr ja auch mal, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, um nochmal ein bisschen Kraft zu tanken. Trainingsplatz bin ich auch sehr gespannt tatsächlich, weil da muss, ich glaube, da sind wir uns als Fans auch einig, muss natürlich auch nochmal irgendwie was passieren, ne?
Also ich habe im Hintergrund laufen wohl gute Gespräche, da ich nichts Genaues weiß, will ich da nichts zu sagen.
Habe ich der Presse auch entnommen.
Genau, ja, aber möchte ich nicht drüber reden, aber ich glaube, da werden wir nächste Saison, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen schaffen.
Das wäre schön, wenn das funktioniert für alle Beteiligten, denke ich auch, ja.
Ja, wir wollen ja, uns ist ja der Verein wichtig. Uns war auch diese Saison vielleicht nicht ganz so wichtig, wie die läuft, aber dass der Verein wieder auf gesunden Füßen steht. Und da haben wir ja, ich meine, unser Vorstand, der leistet super Arbeit. Unsere Arbeit ist gut angekommen. In der Presse stehen wir wieder deutlich besser da als vorher.
Auch dank euch, als Gesamtverein, auch dank euch.
Genau, ja, wahrscheinlich. Ja. Und auch bei der Stadt haben wir wieder ein besseres Standing bekommen als Verein. Und das war uns ja immer ganz wichtig, ne? dass wir den Verein nach vorne bringen, den Gesamtverein und nicht nur das Stadion.
Ja. Ja, da hast du gerade schon so ein bisschen eine Frage, die ich mir auch notiert hatte, vorbeigehend schon mit beantwortet. Ich hatte mir nämlich vorher überlegt, wenn man so top motiviert daran geht, das Stadion umbauen möchte, und dann fährt man zu den Spielen und kriegt relativ regelmäßig einen auf den Deckel. Beeinflusst das in irgendeiner Form die Motivation, wenn man dann wieder im Stadion steht und irgendwas abreißt?
Ich sag mal so, wir sind ja in die Saison gegangen und haben gewusst, dass wir viel verlieren werden. Spätestens nach den ersten 2-3 Spielen war uns ja allen klar, das wird keine schöne Saison. Für mich war so der Moment, dieses 11-0 gegen Essen, das war schon hart. Ne? Aber das hat uns dann auch dazu motiviert, auch mal an einem Heimspieltag nicht im Stadion zu sein, zumindest nicht in Velbert im Stadion zu sein, sondern in der Grotenburg zu sein und da weiterzuarbeiten. Weil wir, oder viele von uns zumindest, das eher das Ziel hatten, wieder nach Hause zu kommen, als jetzt da unbedingt jedes Spiel zu sehen. Das kann vielleicht nicht jeder Fan verstehen. Für viele ist einfach das Spiel das Allergrößte. Für mich als Familienvater ist es halt so eine Sache und für mehrere von uns, die einfach sagen, wir wollen mit unseren Kindern dahin, wir wollen nicht nach Felbert fahren mit den Kindern, sondern wir wollen zu Hause ein Spiel mit denen in Ruhe gucken, wir wollen die so, wie wir daran geführt wurden, sind daran führen. Und da ist einfach ein Heimspiel das Allerwichtigste und zwar ein echtes Heimspiel.
Ich muss zusätzlich noch ergänzen, meine Frau ist auch froh, dass sie nicht mehr so weit fahren muss. Wenn da für so ein Heimspiel 6 Stunden drauf gehen, ist das natürlich auch immer eine Menge Holz. Also auch von meiner Seite vielen Dank für eure Arbeit.
Ja, die Sprecherkabine machen wir auch nochmal für euch.
Ne? Unsere ist ja zum Glück noch einigermaßen frisch, aber auch da können wir bestimmt nochmal durchlaufen und gucken, ob sich noch ein bisschen was machen lässt. Wenn wir dann wieder rein dürfen. Das durften wir beim letzten Mal noch nicht. Mal schauen, wann wir dann wieder in die alten Gefilde zurück dürfen. Ihr habt nicht nur an der Grotenburg gearbeitet, du hast schon gesagt, der Armin hat sich ganz viele tolle Dinge überlegt, um irgendwie das Logo kreiert, oder beziehungsweise 2 Logos waren es ja letzten Endes, ja. Das Grotifanten-Logo und das Supporters-Logo. Ihr habt da Merchandise-Artikel dann auf den Markt gebracht, um eben mit Sicherheit auch zusätzlich nochmal Gelder zu generieren für die Arbeiten, nehme ich an, oder wie wurden die dann genutzt?
Genau, also wir haben erstmal gab es 3 ganz tolle Poster von Armin, die der gemacht hat, Grotenburg sanieren jetzt, die hingen überall im Stadtbild, da haben damals der Daniel Staude noch unheimlich mitgeholfen, die alle aufzuhängen. Dann weiter ging es tatsächlich dann irgendwann mit den T-Shirts und den Tassen und wir haben gar nicht viel verdient. Wir haben, ich glaube, an so einem T-Shirt haben wir 4 € oder sowas verdient und die gingen aber alle komplett in die Arbeiten. Also alles, was wir da eingenommen haben, geht in die Arbeiten. Ist auch weiterhin so, ein bisschen Merch haben wir noch, wir wollen unsere Reste noch verkaufen, wir werden aber nichts Neues mehr auflegen, weil wir mittlerweile finden, der Armin hat diese Back-Home-Kollektion so schön gemacht, lass mal den Verein verkaufen, der hat es dringender nötig, also der soll das Geld einnehmen, nicht wir. Wir werden wahrscheinlich auch mit einem Plus aus der Geschichte rausgehen, das wird dann auch an die Jugendarbeit gehen, was bei uns so überbleibt. Aber wie gesagt, wir hatten schon so ein paar Ausgaben, wenn man sich das dritte Mal bei Bolz eine Bohrmaschine ausgeliehen hat, haben wir gesagt, nee, jetzt kaufen wir eine. Und so ein paar Dinge haben wir halt davon, ja, Verbrauchsmaterial und was so alles ansteht, immer wieder angeschafft. Wir haben mittlerweile auch in einer Garage irgendwo unheimlich viel Material stehen. Das heißt, wenn bestimmte Arbeiten anstehen, können wir da schon sehr gut drauf reagieren.
Trotzdem habt ihr zusätzlich auch noch Sponsoren gehabt, die euch da unterstützt haben, mal was zu essen vorbeigebracht haben oder was zu trinken oder solche Dinge. Kamen die auf euch zu, weil sie gesagt haben, finden wir sowas von genial, was ihr macht, oder seid ihr da auch zusätzlich nochmal eben?
Also es gab beides. Also erstmal haben wir ja auf der Webseite 23 Sponsoren, die uns größtenteils mit Geld oder Material unterstützt haben. Also ich sag mal Firmen, die uns gesponsert haben. Vielen Dank an alle. Es gab aber auch ein paar Firmen, die gar nicht genannt werden wollten, uns trotzdem sehr gut gesponsert haben. Und dann kam natürlich aus dem Fankreis ganz tolle Sachen. Also wir haben so oft da gestanden mittags und dann kam irgendwie die Jugendabteilung, hat uns kistenweise Süßigkeiten vorbeigebracht oder Fanclubs haben Catering gemacht. Die kamen dann um 2, wenn wir unsere Schichtwechsel hatten, kamen die und haben dann dafür 40 Leute Catering gemacht. Es war einfach grandios. Ne? Da weiß man wirklich, wofür man das tut, wenn man so einen Rückhalt hat. Die Getränke haben wir immer wieder bekommen, dann Lomme mit Brötchen und Downer, wie gesagt, die Getränke. Mhm. Auch andere Getränke haben uns dann die Fans vorbeigebracht, was so am Pappgeschirr war, das kam alles, wir haben irgendwann mal einen Aufruf gestartet, da kamen Massen, also da leben wir immer noch von, teilweise. Und das ist, es sind nicht nur die 450 Leute, sondern es ist halt einfach die ganze KFC-Familie, alle gemeinsam, die da angepackt haben, die irgendwo unterstützt haben. Und das ist das Grandiose. Also diesen Zusammenhalt, den habe ich lange nicht mehr so gespürt. Gerade die letzten 4 Jahre durch die vielen unterschiedlichen Stadien gab es das nicht. Und das ist da wirklich ganz toll zurückgekommen. Und auch der Vorstand, die anderen verantwortlichen Vereine, die waren immer wieder da, haben sich immer wieder sehen lassen, auch gar nicht offiziell, sondern nur mal so zum Vorbeigucken. Und es ist wirklich wieder ein richtig schönes Vereinsleben dadurch entstanden.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also es ist wirklich, sportlich sind wir jetzt erstmal dabei, haben einen kleinen Rückschritt, aber ich habe das Gefühl, das Ganze drumherum, das wächst gerade und es fühlt sich angenehm an. Es macht wieder mehr Spaß und die Stimmung ist gelöster insgesamt. Das finde ich auch, muss ich sagen, nämlich sehr, sehr angenehm war.
Ja, Ja, also gerade ja jetzt, wo wir nochmal gerade vom ersten Spiel gesprochen haben, sind so unterschiedliche Fangruppen, mit denen man früher vielleicht nicht so viel zu tun hatte. Man kennt jetzt überall zwei, drei Leute, weil die zum Helfen waren. Und ja. Man hat ganz andere Einblicke und ganz andere, ja, es ist halt wirklich, man kommt nach Hause dahin. Man kommt ins Stadion und trifft unheimlich viele Leute. Das haben auch viele der Helfer gesagt, die sonst so eher abseits standen, die jetzt plötzlich ganz viele Leute kennen und viel, viel mehr Spaß am Stadion haben, am Stadion am Spielbesuch haben. So.
Ja, und eigenes Bier habt ihr jetzt auch noch.
Das eigenes kommt ja auch Bier noch dazu, haben wir auch. Ne? Die zweite Runde ist gerade gebraut worden, ja. Und ist jetzt in den Getränkemärkten erhältlich. Also es gibt, glaube ich, 9 Getränkemärkte in Krefeld, die es verkaufen, und trinkt alle fleißig, es schmeckt gut.
Ja, ich habe noch, meine sind jetzt quasi offiziell ja abgelaufen. Ich habe noch eine alte Charge hier, ich muss mich mal ein bisschen beeilen.
Also Bier hält ungefähr 4 Monate länger als draufsteht.
Ja, muss ich trotzdem langsamer ein bisschen nachlegen. Ich bin da nicht ganz so fleißig, was das angeht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige, die den Podcast jetzt gerade hören, notfalls auch helfen würden. Wir als Radio Blau-Rot haben jetzt gerade natürlich auch noch ein ganz aktuelles Thema. Die Kallewahl läuft und läuft auch dem Ende entgegen. Am Samstag werden wir eben den Gewinner präsentieren. Jetzt habe ich im Hinterkopf auch eine Mail von dir bekommen zu haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau auswendig, was da für ein Name drin steht. Würdest du mir vielleicht trotzdem jetzt so, auch wenn die Mail natürlich eine geheime Wahl und so weiter, mal erzählen, wer müsste aus deiner Sicht in diesem Jahr den Kalle 2022 bekommen?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Jovan Jovic gewinnen wird. Ich habe ihn aber nicht gewählt, weil ich gerne den Pep Schlösser mindestens auf dem zweiten Platz sehen würde.
Okay, möchtest du es noch kurz begründen?
Ich bin der Meinung, dass der Pep, dass der in die Abwehr eine gewisse Stabilität reingebracht hat, die am Anfang nicht da war. Seitdem er da war, ist das deutlich besser geworden. Und mein Sohn heißt Pepe, deswegen passt das auch, ne? Also ich mag einfach seine Spielweise. Es hat mir immer gut gefallen, ihm zuzugucken. Also nichts gegen Jovan Jovic. Ich glaube, er wird gewinnen. Aber ich glaube, also mir persönlich würde der Pep Schlösser.
Du siehst Pep noch weiter vorne. Okay, ja, wie es dann letztlich laufen wird, das werdet ihr natürlich dann mitbekommen, wenn ihr am Samstag da seid. Wenn nicht, werden wir es natürlich auch noch verkünden. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt am Samstag erst rausposaunen. Ich denke aber schon. Prima. Da haben wir im Hintergrund keinen Pep, sondern einen Linus, aber auch der ist zu hören. Prima. Dann hätte ich noch eine abschließende Frage, nämlich das Schalke-Spiel ist zwar sportlich irrelevant, ich möchte natürlich trotzdem noch ein Endergebnis haben, einen Tipp von dir. Wie wird's ausgehen?
Es wird einfach ein wunderschöner Abend werden. Wir werden ganz viel Spaß haben. Und ich hoffe, dass wir das Heimspiel gewinnen. Ich denke, dass wir 2-1 gewinnen werden. Auch wenn das sehr, sehr schwer wird. Aber das haben wir uns alle verdient.
Denke ich auch. So ein richtig schöner Abschluss. Auch nochmal Schwung mitnehmen für die nächsten Monate, für den Start in die neue Saison. Fände ich prima.
Ich hätte vielleicht noch ein Datum, was ich gerne noch sagen würde.
Sag es gerne.
19.05, also 19.05.
Ja.
Schaut mal in die Freunde rein. In die Zeitung 11 Freunde. Da wird ein sehr schöner Artikel über den KFC Uerdingen erscheinen.
Bin ich sehr gespannt. Ist ja auch nicht mehr allzu lange hin. Ja. Vielen Dank für das Datum. Da werden wir mit Sicherheit mal reinlunkern. Ich möchte mich, lieber Sebastian, bei dir dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Und es war jetzt auch gar nicht so wenig Zeit, die du dir genommen hast. Haben wir einiges zu erzählen gehabt, aber bei der Menge an Arbeit, die ihr so gemacht habt, gab es natürlich auch viel zu besprechen. Ich möchte mich aber nicht nur bei dir bedanken, sondern ich möchte mich natürlich auch, du bist stellvertretend hier, bei allen anderen Grotenburg-Supporters für die Arbeit bedanken. Ich hoffe, das gibst du auch von uns als Radio Blau-Rot nochmal weiter. Nicht nur für die Arbeit, sondern natürlich auch für eure beiden, beziehungsweise eure drei tollen Preise, die wir dann auch im Rahmen der Kallewahl noch verleihen dürfen und verlosen dürfen. Vielen Dank.
Ja, ich würde mich vielleicht auch nochmal ganz kurz bei allen Grotenburg-Supportern bedanken wollen. Ja. Alle, die uns unterstützt haben, nicht nur die gearbeitet haben, die uns auf andere Weise unterstützt haben. Ihr habt uns echt super supportet. Auch Radio Blau-Rot, es gab so oft schöne Grüße an uns und es hat wirklich Spaß gemacht. Und ein ganz großer Dank an Vorstand, an alle, die im Moment an dem Verein arbeiten. Ich muss das immer wieder sagen, wir schaffen das nur gemeinsam und wir sind auf einem sehr guten Weg. Also wir alle zusammen, wir schaffen das.
Ein schönes Schlusswort, dabei belassen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du da warst, Sebastian. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Radio Blau-Rot. Der KFC Uerdingen Podcast.
Präsentiert von der Kick Group.